SRF Digital.
Ich bin Peter Buchmann und das sind die Themen von dieser Woche. Das Internet bringt uns alle näher zusammen. Zum Beispiel, wenn es darum geht, Fotos oder Filme zu schauen mit einem NAS. Film schauen kann man aber auch über Netflix. Über das Internet koordinieren sich verschiedene politische Gruppierungen, so auch die «Tanz dich frei»-Veranstaltung zu Bern. Dort war Facebook das Werkzeug. Andere Werkzeuge zeigen die Ausstellung «Tools for the Next Revolution». Aus dem Game-Tipp wird ein Game-Trip. Zuerst aber noch zu neuen Geräten. Motorola hat an einer Konferenz in Kalifornien ein neues Android-Smartphone angekündigt, das Moto X. Motorola will mit dem High-End-Smartphone wieder an Erfolg anknüpfen, wo die Firma früher mit mobilen Telefonen regelmässig hatte. Wie Motorola das angeht in einem Markt, wo vor allem von Apple und Samsung dominiert ist, hat Luzi Müller auf SRF 4 News erzählt.
Man muss dazu sagen, es handelt sich erst um eine Vorankündigung. Also das Modell soll im Oktober dann erst auf den Markt kommen. Es gibt noch kein Gerät, es gibt noch keine technischen Details. Aber der CEO hat verraten, wie man das erreichen will. Das Gerät soll technisch den Marktführern Paroli bieten können und dies gleichzeitig zu tieferen Preisen. Das Gerät soll, so viel hat Dennis Woodside, der CEO, verraten, mit einem neuen Maß an Sensorik ausgestattet sein. Also das sind beispielsweise Bewegungssensoren und weitere Sensoren, die laufend ausgewertet werden und daraus die Aktivität und die Bedürfnisse des Benutzers sollen ableiten können. Also das Handy soll beispielsweise selber merken, ob es in der Hosentasche steckt, ob es der Benutzer vor das Gesicht hält wie eine Kamera oder ob man damit im Auto unterwegs ist und entsprechend dann Anwendungen anbieten oder vielleicht bereits sogar selbstständig starten, Apps starten und die Benutzung den Bedarf des Benutzers antizipieren.
Sie haben es gesagt, das Moto X soll technisch der Konkurrenz voraus sein und gleichzeitig günstiger. Das klingt gut, aber wie will man das erreichen?
Das will man mit tieferen Margen erreichen, das hat er explizit gesagt. Apple und Samsung, die genießen derzeit immer noch sehr hohe Margen, teilen sich praktisch den gesamten Smartphone-Gewinn unter sich auf. Und das ist ein Zustand, den man nicht mehr allzu lange wird halten können, wenn es nach Woodside geht. Und es ist auch etwas, an dem Google selber kein Interesse hat. Google, das ist dir wichtig, hat ja Motorola gekauft, steckt also hinter dem Unternehmen und hat zwar ein Interesse an der Verbreitung von Android-Handys, verdient aber nicht direkt an den Verkäufen, hat also kein Interesse an hohen Margen in der Branche. Und mit diesem neuen Moto X-Modell, glaube ich, versucht Google eben diese Margen zu drücken und dies ohne technische Abstriche machen zu müssen.
Trotzdem muss Motorola natürlich wirtschaftlich bleiben. Das in einer Zeit, in der andere Smartphone-Hersteller mit roten Zahlen kämpfen, kann die Rechnung aufgehen?
Denke ich, kann aufgehen. Was interessant ist, in diesem Zusammenhang ist, dass die Endfertigung dieses neuen Gerätes in den USA geschehen wird. Also nicht im fernen Osten, wie das Apple und Samsung tun, wo man billige Arbeitskräfte anstellen kann, sondern in Texas, in einer interessanterweise alten Nokia-Fabrik, die nicht mehr gebraucht wird. Warum das trotzdem wirtschaftlich möglich sein kann, liegt daran, dass mittlerweile die Löhne in Fernost am Steigen sind und dass gleichzeitig in den USA effizientere Fertigungen denkbar sind, die weniger Personal in Anspruch nehmen. Und man wäre da näher an der Fertigung dran, man könnte direkter Einfluss nehmen aus der Sicht von Google und Motorola, die ja beides US-basierte Unternehmen sind. Also insofern wird das ganz spannend zu sehen sein, ob es ein erfolgreiches Gerät wird.
Das Microsoft-Tablet Surface RT ist im Februar rausgekommen. Diese Woche hat Microsoft jetzt das Tablet Surface Pro vorgestellt, der grosse Bruder sozusagen. Der Guido Berger auf SRF 3 über den Unterschied zwischen diesen Surface-Brüdern und warum der grosse Bruder Pro heisst.
Das, was noch gleich ist, ist so die Designphilosophie von dem Gerät, dass es eigentlich ein Tablet ist, aber es hat so einen Ständer zum Ausklappen hinten dran und eine Tastatur zum dran anmachen. Und dann ist es eigentlich fast ein Notebook. Also es ist so eine Mischung aus Tablet und Notebook. Jetzt das Surface Pro ist optisch eigentlich auch noch fast gleich wie Surface RT, einfach ein bisschen dicker. Das, was Pro ist, das ist eigentlich innen drin so. Da ist alles so ein bisschen stärker im Vergleich mit dem Surface RT. Der Bildschirm hat eine höhere Auflösung, weil das Gerät aber eigentlich eigentlich gleich gross ist, bedeutet, dass das alles so ein bisschen schärfer ist. Gerade so die Schriften zum Beispiel sind sehr schön glatt. Das Gerät hat auch mehr Speicher drin und wahrscheinlich der wichtigste Punkt, es hat einen schnelleren Prozessor, einen deutlich schnelleren. Der ist von Intel, nicht von ARM wie beim Surface RT. Das RT habe ich immer so ein bisschen träge gefunden. Es hat sich immer ein bisschen Zeit gelassen, bevor es reagiert hat auf mich. Und das ist jetzt da beim Pro nicht so. Da ist alles zackig. Der Preis, den man dann für das zahlt, ist, dass dann der Akku einfach nicht mehr so lange hält. Mhm. Ich würde sagen, so 3-4 Stunden, ein bisschen abhängig davon, für was man es braucht. Und dann muss man dann langsam wieder eine Steckdose suchen.
Was für mich das Auffälligste ist zu einem Tablet, das ist wie viel dicker. Also es ist recht viel...
Ja.
So, das ist für mich das Auffälligste. Jetzt, was läuft für ein Betriebssystem drauf, für Windows?
Ja, genau. Und zwar auf dem Surface Pro läuft jetzt eben ganz ein normales Windows 8, ein ausgewachsenes. Es ist anders als beim RT. Dort ist es so die abgespeckte Version von Windows RT für Tablets draufgelaufen. Und das hat dann einfach bedeutet, dass es verschiedenste Einschränkungen gegeben hat. Und das ist jetzt beim Pro nicht so. Und darum ist eigentlich das Surface Pro wirklich auch ein ganz wichtiges Gerät für Microsoft, weil es sozusagen eigentlich der reinste Vertreter ist von der Philosophie vom Windows 8, wo eben eigentlich wollte so ein gewohntes Windows sein mit allen Möglichkeiten, die Windows bisher hatte. Und obendrauf kommen dann also die Kacheln, die es eben erlauben, das wie ein Tablet zu bedienen, mit den dicken Fingern statt der feinen, feinen Maus.
Das ist ja ein rechter Spagat, den das Surface Pro will machen. Ein Tablet, aber gleichzeitig auch ein Notebook. Schafft es den Spagat?
Fast. Das ist schon mal besser als der kleine Bruder Surface RT, der schon ein bisschen länger draus ist. Dort habe ich gefunden, das hat sich so bei diesem Spagat ein bisschen Zerrung geholt. Einerseits für ein Notebook dann doch zu stark eingeschränkt ist und umgekehrt für ein Tablet habe ich das Gerät so ein bisschen zu kompliziert gefunden. Beim Surface Pro ist mindestens schon der Teil mit dem Einschränken, der fällt weg, weil da einfach das normales Windows 8 drauf ist. Das heisst, ich kann darauf alles installieren, was unter Windows läuft und was ich brauche. Kann ich so dieser gewohnten Windows-Umgebung arbeiten und das ist vor allem eben auch für das Geschäftsumfeld wichtig. Also gerade so die IT-Verantwortlichen von den Buden können so ein Gerät halt leichter in eine Windows-Umgebung in ihrem Unternehmen einbinden, als es bei anderen Tablets der Fall ist.
Also gut, wenn wir jetzt auf den Spagat schauen, ein Bein ist schon mal gut ausgefahren und das andere, das Tablet-Bein.
Das ist eigentlich der Grund, warum ich nur fast sage, warum es der Spagat nur fast schafft. Weil wenn man jetzt das Surface Pro wirklich streng als ein Tablet anschaut, dann muss man einfach sagen, es ist zu schwer für das. Also es ist jetzt mit der Tastatur, die ich dran habe, ist es über ein Kilo schwer. Und okay. Das finde ich, das ist einfach zu schwer, um auf der Couch liegen zum Beispiel und stundenlang lesen damit. Und das mit dem stundenlang, das ist dann gerade das zweite Problem. Der Akku, der das hat, ist halt viel schneller leer, als man sich das von einem Tablet so sonst gewöhnt ist. Tablets lädt man so am Abend auf. Oder? Und das ist ein Gerät, Surface Pro, das man eigentlich schon am Vormittag langsam wieder mal muss aufladen. Also eigentlich ist es so gesehen nicht ein Tablet. Wenn man es jetzt aber von der anderen Seite her anschaut, wenn man findet, das ist ein Notebook, dann wird es eben eigentlich plötzlich interessant. Oder? Weil dann ist es im Vergleich eben wieder klein und leicht. Es hat einen sehr scharfen Bildschirm, wo man dann auch noch drauf töpeln kann.
Wo man dann eben mit den Fettfingern wieder drauf kann. Du hast das Gerät jetzt ein paar Tage gehabt. Würdest du sagen, ins Wellen?
Also privat finde ich, ebenso, wenn man es auf einer Couch brauchen will, eigentlich vor allem als ein Tablet, dann finde ich, nein, für das ist es zu schwer. Mhm. So jetzt aber so als Handelsreisender zum Beispiel, um bei Kunden eine PowerPoint-Präsentation zu zeigen oder dann eben auch noch irgendwie in einem Excel oder so etwas zu töckterle damit, dort finde ich, dort macht es eher Sinn. Also so im Vergleich mit einem dicken Notebook finde ich, ist das Gerät dann attraktiv.
Schlank, ja, definitiv.
Ein Video, das Guidos neue Surface Pro zeigt, findet ihr auf srf.ch unter Digital. Oder noch besser, abonniert unseren YouTube-Kanal. SRF Digital heissen wir auch dort. Dateien austauschen übers Internet mit einem NAS. Hä? Austauschen mit was? Caroline Löchinger und Reto Wittmer.
NAS, ein Gerät, das alles irgendwie verbindet. 3 Smartphones, 2 Laptops, ein PC, ein Tablet. So könnte es in einem Familienhaushalt aussehen. Jeder hat seine eigenen Geräte. Trotzdem gibt es gewisse Daten, die alle zugreifen wollen. Fotos, Musik, Video, Dokumente. Und für die Daten, die mehr als jemand braucht, braucht es eine Lösung. Und eben das gibt es in Form von dem NAS. Ein bisschen komplizierter Name. Reto Wittmer von der SRF 3 Digital Redaktion. NAS heisst Lösung. Kannst du es nicht den Namen ein bisschen genauer erklären?
Network Attached Storage.
Also macht es nicht einfacher.
Nein, macht es nicht einfacher. Das ist eine Festplatte, die am Netzwerk angeschlossen ist. Das ist dann eigentlich ganz einfach. Also so ein NAS sieht so in der einfachsten Form auch aus, wie so eine Festplatte, wo viele von uns haben, wo man so über USB einstöpselt am Computer. Und der einzige Unterschied ist eben eigentlich, dass man es nicht direkt am Computer einstöpselt, die Festplatte, das NAS, sondern dass die Teil vom Netzwerk ist, die heim. Und darum haben dann auch alle, die in dem Netzwerk sind, Zugriff auf die Dateien, auch von außerhalb, dann mit einem Passwort kann man zugreifen.
Es gibt im Internet ja auch schon so Speicherdienste, wo ich einfach alles drauf machen kann, zum Beispiel Dropbox oder Google Drive. Wieso soll ich jetzt so einen Speicher daheim haben, also quasi meinen eigenen?
Ja, Dropbox ist eigentlich auch so ein NAS, einfach nicht das eigene. Und es ist dort natürlich so, dass ganz grosse Datenmengen sind nicht mehr gratis. Also zum Beispiel tut man dort für 100 GB zahlt man 10 Franken im Monat bei der Dropbox. Und auf so ein NAS kann ich natürlich 1000, 2000 GB draufschaufeln. Und ich habe auch mehr Möglichkeiten, wenn ich so eine private Dropbox quasi habe, zum Beispiel einen Musikserver hat es drin, kann das auch brauchen, wenn ich im Prinzip nicht am Internet dran bin, also offline. Und was natürlich auch etwas ist, ich gebe meine Daten nicht in fremde Hände. Also bei der Dropbox, man weiss ja nicht, wenn vielleicht die Firma plötzlich Konkurs macht, sind vielleicht auch meine Daten weg.
Also und externe Festplatten, wo ich meine Sachen drauf speichern kann, gibt es ab 100 Franken. Viel Speicherplatz für wenig Geld. Wie sieht das beim NAS aus?
Ist auch nicht viel teurer. Erfreulich günstig sind die Waren. Das ist auch wirklich eine Festplatte mit ein bisschen Intelligenz drin, Software. Darum ist es ein bisschen teurer als so eine reine Festplatte, aber nicht viel. So 150 bis 200 Franken sind so die Einsteigermodelle. Und dann geht es dann auf. Man kann dann auch 500 Franken ausgeben. Dann hat man so einen ganzen NAS-Würfel mit irgendwie vier Festplatten drin. Hat einfach mehr Speicherplatz.
Und jetzt auf eine ganz normale Familie, was würdest du empfehlen?
Ja, ich würde mal so ein Einsteigermodell nehmen. Die haben so 2 oder 4 Terabyte-Platten drin. Und wenn dann der Sohn oder die Tochter vielleicht plötzlich stundenlange Videos produziert, die auf das NAS müssen, drauf, dann muss man dann vielleicht ein bisschen teurer nehmen, wo gerade 2 Platten drin hat oder 4. Es gibt ganz viele Hersteller, die das anbieten und die heissen dann so Cloudbox oder Cloud Station oder Personal Cloud. Also der Begriff von der Wolken-Cloud ist eigentlich in diesen Produkten noch viel drin und das deutet eben so ein bisschen darauf ein, dass es im Prinzip eine Dropbox ist, einfach eine private, eine eigene.
So ein Gerät kaufen ist das eine, das andere ist so ein Gerät zu installieren. Reto Wittmer von der SRF Digital Redaktion. Kann ich, Banaus, so eine NAS einrichten?
Das ist absolut zumutbar. Man muss einfach das NAS einstecken mit dem Kabel am Internetrouter, also dort, wo es funkt, zuhause. Dann das Programm abladen auf der Webseite vom Hersteller. Dann wird das Gerät erkannt im Netzwerk und dann ist es in der Regel so, dass man dann im Browser auf eine Seite kommt, so eine Übersichtsseite, wo man dann Einstellungen machen kann. Und man hat dann auch so eine Art Dropbox-Oberfläche, wo man Dateien aufladen, abladen und tauschen. Das ist wirklich keine Sache. Ich habe das auch ausprobiert mit ein Modell und wir haben da dazu eine kleine Bilderstrecke auf srf3.ch, wo man das sieht, wie das so prinzipiell funktioniert.
Würde gehen. Das kann es sogar reichen. Das ist schon alles in dem Fall.
Ja, das ist eigentlich mal alles. Dann hat man mal den Speicher, aber man kann dann natürlich noch mehr machen. Ich kann dann Einstellungen machen. Ich kann zum Beispiel jedem Familienmitglied einen eigenen Bereich zuordnen mit eigenem Passwort. Ich kann einen Medienserver drauf, also ich kann meine Musik drauf tun, damit jeder kann die Musik abspielen. Man kann automatische Backup-Funktionen einrichten, also dass wenn zum Beispiel ich mit dem Notebook dann zuhause bin oder jemand mit dem Tablet zuhause ist und dort so eine Backup-App von dem Hersteller drauf hat, dann werden automatisch dann die Dateien auf das NAS gesichert, also quasi synchronisiert.
Jetzt, du hast vorhin noch gesagt, man kann von überall zugreifen auf die Daten, also auch von unterwegs, wie zum Beispiel bei einer Dropbox im Internet.
Da kann man ja, da gilt jetzt allerdings nicht mehr ganz so, würde sagen, dass es gerade jeder kann oder dass es einfach ist. Es ist ein bisschen schwerer, es ist aber lösbar. Man braucht einfach so ein bisschen Vorwissen, man muss so einen dynamischen DNS-Dienst muss man einrichten, dann je nach Internetrouter, wo man hat, auch noch auf dem Router gewisse Ports freischalten, also gewisse Einstellungen machen. Also da ist es vielleicht nicht mehr gerade in 5 Minuten erledigt, wie so die allgemeine Inbetriebnahme von dem NAS. Ich würde sagen, vielleicht eine halbe Stunde oder eine Stunde und so ein bisschen Recherche vielleicht noch. Und dann geht das einfach.
Es ist auch machbar.
Es ist auch machbar, wenn man es wirklich will.
Netflix ist eine amerikanische Videothek. Einmal war, bevor sich Netflix nochmal komplett neu erfunden hat. Statt Videokassetten ins Haus liefert Netflix jetzt Videostreams übers Internet. Was für eine Rolle Netflix in den USA mittlerweile spielt, Darüber haben Christina Lang und der Amerika-Korrespondent Beat Soltermann auf SRF 3 geredet.
Fernsehprogramm braucht zwar heute eigentlich fast niemand mehr. Auch nicht in Amerika. Dort schauen immer mehr Leute gar nicht mehr Fernsehen, sondern Internet. Es gibt da zum Beispiel folgende Geschichte von einer Serie. Eine Serie, die bis vor 7 Jahren im Fernsehen in Amerika Kult war. Sie heisst Arrested Development.
How's my son?
He's lost his left hand, so he's going to be all right.
You son of a bitch!
Arrested Development ist vor 7 Jahren abgesetzt worden. Die Fans von dieser Serie haben reklamiert, bettelt, gefleht darum, dass sie zurückkommt. Jetzt kommt sie zurück. Allerdings nicht ins Fernsehen, sondern ins Internet. Das ist jetzt passiert. Arrested Development ist exklusiv vom Online-Fernsehdienst Netflix rausgekommen. Das ist einer von den allergrössten und wichtigsten Internet-Fernsehdienste in den USA. Auch in den USA ist der Beat Soltermann, SRF-Korrespondent. Beat, Online-Fernsehdienst in den USA werden immer wichtiger. Bei uns in der Schweiz schaut man eigentlich noch kaum so Fernsehen wie eben zum Beispiel mit Netflix. Kannst du mal erklären, wie läuft der Dienst genau?
Ja, man muss ihn abonnieren. Rund $8 kostet das pro Monat. Und dann kann man auf eine riesige Filmbibliothek zugreifen. Auf Hollywood-Filme, aber auch alte Fernsehserien und neuerdings eben auch auf Eigenproduktionen, zum Beispiel von Netflix. 30 Millionen Leute in den USA, also rund ein Zehntel, machen das schon bei Netflix. Weltweit sind es noch 6 Millionen mehr. Und zu Spitzenzeiten am Oben ist das Netflix-Internetfernsehen schon fast zu einem Drittel für den Internetdatenverkehr in den USA verantwortlich.
Wow, Riesenmasse. Jetzt muss man aber sagen, Netflix ist bei weitem nicht der einzige Dienst, wo man online Fernsehen schauen kann in den USA.
Nein, das ist es nicht. Es ist nicht der einzige, aber im Moment noch der grösste. Aber es gibt auch andere, die jetzt ins Geschäft mit dem Internetfernsehen einsteigen wollen. YouTube zum Beispiel, die wollen so einen Zahlkanal machen, wo man eben auch so Fernsehproduktionen schauen kann. Oder der Online-Buchhändler Amazon. Die haben alle weltweit grosse Computerspeicher und sind führend im sogenannten Cloud-Computing. Wichtige Voraussetzungen, damit das Internetfernsehen funktioniert.
Jetzt haben wir gehört, Netflix zum Beispiel zeigt eben nicht mehr nur Serien von herkömmlichen Fernsehsendern. Nein, die steigen gerade selber ein ins Fernsehgeschäft, machen, produzieren Exklusivserien wie Arrested Development zum Beispiel. Wie verändert so etwas denn die Fernsehlandschaft in den USA?
Vermutlich ziemlich stark. Also es ist noch in der Anfangsphase im Moment. Aber eben, dass jetzt Netflix auch selber so Eigenproduktionen macht, das hat einen Einfluss. Die rechnen mit ziemlich grossen Kellen an. Zum Beispiel die Polizerie House of Cards, die soll $100 Millionen gekostet haben. Die Kultserie Arrested Development, die du schon erwähnt hast, hat man diese Woche mit gerade 15 neuen Folgen wiederbelebt. Mit diesen Produktionen will Netflix Publikum anlocken, aber auch bereit sein, wenn die Leute nicht mehr Programme oder ganze Sender schauen wie heute, sondern ihr Fernsehangebot aus einzelnen Teilen selber zusammenstellen, sozusagen der eigene Programmdirektor sind. Dann hoffen Internet-TV-Anbieter wie Netflix, könnten sie gegenüber den traditionellen Fernsehsendern einen Vorsprung haben. Nicht heute oder morgen, aber vielleicht dann übermorgen.
Dann, wenn das Publikum ganz selbstverständlich durch das Programm läuft, wie durch das Selbstbedienungsrestaurant und sich aufs Tablet nimmt, was es will. Reden wir noch geschwind von so einer Serie selber. Sind denn die eigentlich anders? Ist Netflix, eine Internetserie, anders als eine gewöhnliche Fernsehserie?
Ist tatsächlich anders als eine traditionelle Serie. Und das hat mit der speziellen Art zu tun, wie man im Internet Fernsehen schaut. Die Serien sind immer gerade als ganze Staffel freigeschaltet. Man muss also nicht immer eine ganze Woche warten, bis es weitergeht. Und es hat auch zur Folge, dass manchmal so ganze Partys veranstaltet werden oder dass man solche Sachen auch zusammen schaut. Ganzes Wochenende sich einsperrt. Und weil die Leute die Serie zusammenhängender und vor allem viel aufmerksamer schauen, sind sie viel vielschichtiger, weniger plump, haben mehr Details. Es gibt auch keine Cliffhangers am Schluss. Es gibt auch besondere Formen. Der Hauptdarsteller im House of Cards zum Beispiel, der redet das Publikum oft direkt an. Man wird also ein Teil vom Ganzen. Das alles ist attraktiv, vor allem für jüngere Zuschauerinnen und Zuschauer. Und sie sind in Zukunft auch im Fernsehgeschäft.
Netflix ist in den USA als Alternative zum Fernsehen also sehr beliebt. Anders sieht das in der Schweiz aus. Bei uns kann man Netflix nicht schauen. Viele würden das aber gerne. Jürg Tschirre hat mit Christina Lang über die Situation in der Schweiz geredet. Und sie hat zuerst wissen, warum man dann bei uns auf Netflix verzichten muss.
Es hat natürlich, wie immer bei solchen Sachen, verschiedene Gründe. Ich glaube, der wichtigste für die Schweiz ist jetzt die Mehrsprachigkeit. Wenn du in der Schweiz einen Film anbietest, dann machst du das eigentlich immer in vier Sprachen, also die Originalsprache, die halt meistens Englisch ist, und auch noch Deutsch, Französisch, Italienisch für die verschiedenen Landesteile. Und das ist teuer. Pro Sprache zahlst du da über 1'000 Franken nochmal zusätzlich, sagen die Leute aus der Branche. Tönt vielleicht auf das erste auch gar nicht mal so viel, aber wenn du mit einem Angebot von, sagen wir mal, 2'500 Filmen startest, das ist so ein gutes Päckchen, das brauchst du etwa diese Grösse, dann macht dir das schon 10 Millionen, die du zusätzlich zahlst. Im einsprachigen Land wäre es lange nicht so teuer. Und dazu kommen dann auch überhaupt noch die Lizenzen, den Film überhaupt zu zeigen.
Das heisst also, es ist zu teuer und darum gibt es Netflix bei uns gar nie.
Gar nie, das kann man natürlich auch nicht sagen. Es hängt ein bisschen davon ab, wie Netflix mit den Filmstudios wird können verhandeln können, ob sie eventuell Lizenzen für ganz Europa kaufen können. Das würde es dann viel billiger machen. Das ist aber nur bei Filmen möglich von grossen Studios, die die auch in ganz Europa vermarkten. Eine andere Möglichkeit, das haben wir vorhin auch gehört, dass sie selber Inhalt produzieren, Arrested Development zum Beispiel. Da wären dann gar keine Lizenzgebühren fällig, obwohl sie es mit der Sprache machen, würde auch offen stehen. Sie könnte ja die Filme auch nur einfach im Original mit den Untertiteln zeigen.
Stichwort, ja genau. Original, Untertitel, zum Beispiel in Skandinavien ist das ja gang und gäbe, dass man es so macht.
In Nordeuropa, also Schweden, Norwegen, Dänemark, Finnland, da gibt es Netflix schon und dort werden einfach die englischen Filme mit Untertiteln gezeigt, aber im Originalton, sodass da nicht noch Sprachkosten zusätzlich entstehen. Auch in England und Irland natürlich auch nicht, wo Netflix auch schon geht in Europa. Sie wollen auch noch weiter wachsen bei uns in Europa, so in diesem Jahr noch ein neues Gebiet dazukommen. Ich vermute jetzt mal, dass das Spanien könnte sein, weil Netflix in Lateinamerika schon aktiv ist, also im spanischen Raum. Das würde der Schweiz von der Sprache her natürlich nicht wieder so nichts nützen. Nein, nicht viel. Die Schweiz ist einfach auch als Markt zu klein, um wirklich Priorität für so einen Dienst zu haben, der doch relativ kapitalintensiv muss dahinter gehen. Eigentlich wäre es aber ein attraktives Land für das Video-Streaming. Also wir haben fast überall schnell das Internet. Die Leute sind sich auch gewöhnt, im Internet etwas zu kaufen, auch ein Videoangebot. Das zeigt zum Beispiel das On-Demand-Angebot, das Swisscom hat. Das heisst aber dann natürlich auch, es gibt schon Konkurrenz hier für solche Dienste, mehr als im Ausland. Es gibt verschiedene Schweizer Angebote, die in gewissem Maß mehr oder weniger das Gleiche machen, was Netflix macht. Allerdings, es hat sich noch keins von denen können durchsetzen. Also Netflix müsste gerade selber beweisen, dass das Modell mit seinen Netflix-Streams hier dann wirklich auch funktioniert.
Fernsehen schauen im Büro geht natürlich nicht. Viele können im Büro auch nicht auf Facebook. Wir zeigen euch in der beliebten Rubrik «Zeit verdoppeln», wie man kann mit virtuellen Lego spielen kann und was es dazu braucht. Jürg Tschirre.
Man braucht einen Computer dazu und dann braucht man einen Internetanschluss und dann hat man wirklich Zeit zum Zeit verdoppeln mit Legos. Und das wenn wir jetzt mal schnell vorstellen. Es geht um ein virtuelles Lego-Spiel. Built with Chrome heisst das. Das ist eine Website und dort kann man sich eben seine Lego-Häuser im Computer zusammenbauen. Du fährst an mit einer leeren Lego-Platte, die du dann drauf kannst bauen kannst. 16x16 Lego-Steine gross ist sie. Und hast du eigentlich wie im richtigen Leben die Auswahl an diesen Steinchen verschiedenen Formen und Farben. Also alles wirklich wie mit der Lego. Und wenn du die Seite aufmachst, das Build with Chrome, dann kannst du zuerst mal einen Platz suchen, irgendwo in Australien oder Neuseeland, und dann weist du das Spiel eben ein paar Zellen dazu, die du drauf kannst bauen.
Wieso Australien? Also ich würde jetzt gerne ein Fußballstadion bauen, oder? Und das würde ich nicht wollen, zu Australien anstellen. Ich würde es jetzt gerne auf Zürich stellen, weil dort bräuchte es noch eins, geht das nicht?
Es geht leider nur zu Australien, weil das Ganze hat der Hintergrund, das Lego vor kurzem 50-jähriges Jubiläum hatte in Australien, und da haben sie zusammen mit Google den Lego-Baukasten gemacht. Das geht eben dann auch nur mit dem Google-Browser Chrome, wo man sich vielleicht extra noch runterladen muss, aber der ist immerhin gratis. Und wenn du den einmal hast, kannst du anfangen bauen und kannst eben jetzt zuschauen, wie sich Australien und Neuseeland leider nicht Zürich mit Fußballfeldern und Häusern und allem Möglichen füllt. Und muss, glaube ich, schon fast pressieren, dass die schönsten Ecken dann nicht schon alle weg sind.
Es ist auch ein kleines Land, das Australien hat ja kaum Platz dort, zum Lego heute anzustellen. Ihr habt auch etwas gebaut, das Bundeshaus zu Bern.
Genau.
Oder eben nicht zu Bern steht wahrscheinlich, sondern auch zu Australien.
Steht zu Australien, ja. Wir von der Digitalredaktion haben gedacht, das Bundeshaus ist ja der Demo am Wochenende, es ist ein bisschen beschädigt worden. Und es wäre natürlich gut, wenn man zur Sicherheit noch so ein Reserve-Bundeshaus irgendwo hat. Darum haben wir es neu aufgebaut. Es gibt auch ein Video davon, wo man sieht, wie das man es macht. Auch wie das, das Build with Chrome ein bisschen funktioniert. Das kann man sehen auf der Webseite von SRF3. Und dort steht jetzt ein neues Bundeshaus von uns bauen. Und wenn das Auto mal renoviert werden oder es irgendwie aus einem Grund zugeht, haben wir jetzt immerhin einen Ersatz in Australien.
Ein virtuelles, ein schönes, ein orangiges.
Ja.
Wir können es auch orange anmalen, sonst das zu Bern. Das machen sie ja regelmäßig mit diesen Farbbeuteln. Das meinen sie anders.
Vielleicht haben sie das probiert, was wir jetzt gemacht haben. Ja, keine Ahnung, mit Build with Chrome wäre es schneller gegangen und einfacher.
Glaube. Man kann nur mutmassen. Ja. Build with Chrome heisst das kleine Spiel für den Browser, das uns Jürg Tschirn da gerade vorgestellt hat, wo man ganz wunderbar kann
Zeit verdoppeln
damit. Der Link zum Game, das Video dazu, wie gesagt, srf3.ch.
Über Facebook ist zur Veranstaltung «Tanz dich frei» aufgerufen worden. 10'000 haben am letzten Wochenende an dieser Tanzdemo mitgemacht. Was als friedlicher Anlass angefangen hat, ist zu einer Strassenschlacht ausgeartet mit Verletzten und Sachschaden. Die Politiker, Polizei und die Bevölkerung fragen sich jetzt, wie man das bloß könnte verhindern könnte. Der Berner Polizeidirektor Reto Nause hat schon vor dieser Demo von Facebook die Namen der Veranstalter gewählt. Der Reto Nause hat aber keine Antwort bekommen von Facebook. Ist diese Anfrage vom Berner Polizeidirektor überhaupt realistisch gewesen? Die Frage hat Guido Berger im Rendezvous beantwortet.
Nein, war es nicht. Die Grundbedingung dafür, um Personendaten herauszugeben, ist ein Strafverfahren, das eröffnet wird. Das braucht es auch nach schweizerischem Rechtsverständnis, um eben dem Datenschutz gerecht zu werden. Und das ist auch aus der Sicht von Facebook zwingend. Gerade zum Beispiel im arabischen Frühling hätten sehr viele Polizisten gerne gewusst, wer da Demonstrationen organisiert. Also die können sich das nicht leisten, da auf jede Anfrage Auskunft zu geben. Ein solches Strafverfahren, das wurde jetzt gerade eröffnet. Also die Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland hat gegen Unbekannte eines eröffnet und damit ist eigentlich dieser erste Schritt jetzt erst getan.
Facebook hat den Sitz ja nicht in der Schweiz. Wie läuft so ein Verfahren denn überhaupt ab oder wie würde es ablaufen?
Also der europäische Sitz von Facebook ist in Irland. Die würden aber ziemlich sicher auf die USA verweisen, denn dort stehen die Server von Facebook. Also der nächste Schritt jetzt in dieser jetzt beginnenden Strafuntersuchung wäre ein Rechtshilfegesuch an die Behörden der USA. Ob die dann allerdings darauf eingehen, das ist nicht gesagt. Die könnten da andere Prioritäten setzen. Und selbst wenn das klappt und wenn Facebook tatsächlich dann darauf eingeht und die Daten herausrücken würde, dann könnte es immer noch sein, dass das nicht eine Person ist, eine konkrete, sondern vielleicht eine anonyme E-Mail-Adresse oder die Adresse eines Computers, die man dann erst noch einer Person zuordnen müsste. Und das würde dann weitere Ermittlungen, weitere Anfragen möglicherweise bei weiteren Unternehmen bedeuten.
Das tönt ziemlich langfertig. Man fragt sich auch, wenn man da je Erfolg hätte, ob die Tanzdemo dann nicht schon längstens vorbei wäre. Heißt das, es ist praktisch gesehen unmöglich, an die Daten der Urheber zu kommen?
Also möglich ist es schon, aber es dauert einfach lange. Man muss da sicher von Monaten, vielleicht sogar Jahren ausgehen und selbst dann ist der Erfolg, also dass wirklich eine konkrete Person herauskommt, nicht garantiert. Man könnte das natürlich tun, eben um diesen Präzedenzfall einmal konkret durchzuspielen, auch um die politische Frage zu klären, genügen unsere gesetzlichen Grundlagen. Aber das würde dann eben heißen, dass man eine Staatsanwaltschaft braucht, die einen langen Atem hat, der das auch wirklich, der es das wert ist. Und die Staatsanwalt Bern-Mittelland hat gesagt, man ziehe Facebook durchaus in Betracht als ein möglicher Ansatz unter vielen, aber es habe nicht Priorität. Also das sieht eher nicht nach diesem langen Atem aus.
«Tools for the next revolution» – Werkzeug für die nächste Revolution. Unter dem Titel zeigt das Kunsthaus Langenthal seit dem Mittwoch Werk von den beiden Schweizer Künstlern Matthias Jud und Christoph Wachter. Ihre Kunst befasst sich mit der Freiheit von Information und besteht unter anderem aus Computerprogrammen. Was das für Werkzeuge sind, das hat der Luzi Müller von den beiden Künstlern erfahren.
Viele Menschen in unseren Breitengraden glauben, das Internet sei ein freier Kommunikationsraum. Ein Irrglaube, wie der bildende Künstler Christoph Wachter betont. Zusammen mit Matthias Jud, der einen naturwissenschaftlichen Hintergrund hat, konzentriert er deshalb sein Schaffen seit über einem Jahrzehnt darauf, Zensur im Internet sichtbar zu machen.
Das interessiert uns wirklich, die Nutzung des Internets in stark zensierten Situationen mit einem starken politischen Regime. Was tun die Leute da und was haben wir gemeinsam und was unterscheidet uns dann in dem Moment auch wirklich? Und da zu lernen, dass sie nämlich eins begriffen haben, was wir noch nicht begriffen haben, dass ihre eigenen Möglichkeiten sehr stark eingeschränkt sind. Und dieses Bewusstsein dafür zu haben, das haben wir hier nicht.
Sind die Auswirkungen dieser Zensur hierzulande noch unauffällig? Beschneiden sie in Ländern mit totalitären Tendenzen die Meinungs- und die Informationsfreiheit der Menschen grundlegend? Matthias Jud und Christoph Wachter stellen diesen Menschen Werkzeuge zur Verfügung, um die Zensur zu umgehen und um bestehende Machtkonstitutionen zu unterwandern. Die Ausstellung im Kunsthaus Langenthal zeigt, dass diese Werkzeuge auch tatsächlich funktionieren. In den Räumen stehen selbstgebastelte Antennen, die Computer und Handys zu einem selbstständigen, drahtlosen Netzwerk verbinden, dem CallNet. Die Software, die das Netz antreibt, haben die Künstler selbst entwickelt. Matthias Juth erläutert die Idee dahinter.
Wir alle sind im Besitz von mobilen Geräten wie Handys, Laptops etc., die alle mit Wi-Fi ausgestattet sind. Und dennoch, wenn wir vom Netz abgeschnitten sind, vom Internet, dann haben wir gar keine Möglichkeit mehr zu kommunizieren. Und wir haben CallNet entwickelt, aus der Idee eigentlich mit diesen Geräten direkt zu kommunizieren und zu testen, was ein Netzwerk sein kann, wie wir uns selbst vernetzen können und wie wir selbst kommunizieren können.
Sind erst einmal genügend Geräte so untereinander verbunden, können Textnachrichten versandt, Gespräche geführt oder Dokumente verschickt werden, unabhängig von staatlich kontrollierter Infrastruktur. CallNet ist keine Konzeptkunst. Die Software, die als Open-Source-Code zur freien Verwendung abgegeben wird, also von jedermann kostenlos heruntergeladen werden kann, verbindet bereits Menschen in Konfliktregionen, in denen Kommunikationsinfrastruktur ausgefallen ist oder absichtlich gestört wird, wie etwa im kriegszerrütteten Syrien. Genauere Informationen zu ihrem Projekt möchten die Künstler in diesem Fall nicht preisgeben, aus Angst, die Menschen vor Ort zu gefährden.
Die Details, wie jetzt das da strukturiert wird, ist schon sehr spannend. Und da sehen wir natürlich sehr tief rein und wollen das eigentlich auch so. Das ist nicht unsere Arbeit, jetzt hier darüber zu reden.
Diese Aussage führt zur Frage, die ohnehin schon im Ausstellungsraum steht. Zur Frage, wo bei Tools for the Next Revolution die Kunst endet und wo der politisch motivierte Cyberaktivismus beginnt. Die Antwort bleibt dem Betrachter überlassen. Und genau dafür braucht es die Begegnung im Kunstraum, ist Christoph Wachter überzeugt.
Ich glaube, das ist am richtigen Ort im Museum. Und das ist ganz, ganz bedeutend, dass wir das hier verhandeln, weil es so grundlegende Fragen sind und weil sie zu grundlegend anderen Betrachtungen führen.
Und diese Fragen drehen sich bei allen Projekten von Wachter und Juth um Souveränität, Autorenschaft und Machtkonstitutionen in der heutigen Kommunikationsgesellschaft. Die Arbeit wird den Künstlern wohl so schnell nicht ausgehen.
In den letzten 10 Jahren haben wir eigentlich nie ein Projekt wirklich begonnen. Es hat sich uns immer viel mehr gesucht und von daher habe ich überhaupt keine Angst, dass das noch ganz lange so weitergehen wird. Dieses Feld ist noch weit offen.
Facebook hat seit neuestem einen Haken. Wo und warum? Das haben Rebecca Villiger und die Jürg Tschirre auf SRF3 diskutiert.
Wenn ihr Facebook braucht, dann habt ihr es vielleicht schon gesehen. Es gibt jetzt neu ein Häkli im blauen Kreis, gerade neben dem Namen von einer bekannten Person, wie zum Beispiel Barack Obama. Selbe bedeuten, ja, das hier, das ist die Facebook-Seite vom echten Barack Obama. Jürg Tschirren von der SRF Digitalredaktion. Warum macht Facebook jetzt das?
Ja, ich glaube, die Hauptsache ist schon gesagt, einfach zum zeigen, dass es die richtige Person ist. Facebook will sich attraktiv machen als Seite, wo du eben nicht nur irgendwie Fotos von Freunden schaust oder wo das die in der Ferien waren, sondern auch als so eine Art News-Kanal. Das hat man im letzten Jahr schon gesehen. Da haben sie die Möglichkeit eingeführt, dass du Leute kannst folgen, auch wenn du nicht mit ihnen befreundet bist. Also Prominente zum Beispiel, da kannst du dann ihre News quasi abonnieren.
Und wenn ich jetzt ein Häkeli neben so einem Namen sehe, dann weiss ich, das ist der wirklich richtige Barack Obama, der hier schreibt.
Ja, ob es selber ist, der schreibt, gut, das kann man dann nicht ganz sicher sein. Also bei Celebrities sind ja meistens irgendein Assistent oder eine PR-Person, die da die Facebook-Seite betreut. Aber wenn du das Häkeli siehst, dann kannst du eben sicher sein, dass es der offizielle Kanal ist von der Person, wo du folgst. Also dass die wirklich zu dem steht, wo der geschrieben ist. Facebook sind da nicht die Ersten, die die Idee haben, andere soziale Netzwerke, Twitter, allen voran auch Google+, die haben schon länger so überprüfte Konten und dort einfach aus dem Grund das Vertrauen können zu fördern, dass man sicher sein kann, dass du auch der richtigen Person folgen.
Wie läuft denn eigentlich die Überprüfung genau? Also muss man sich dann bei Facebook melden, wenn man so ein Häkli hinter dem Namen will?
Wie genau sie es machen, das sagen sie nicht. Was klar ist, du kannst dich nicht selber melden. Facebook sucht von sich aus die Leute, die sie überprüfen wollen. Die machen das auf ganz eigene Faust. Am Anfang sind das vor allem bekannte Leute aus dem Showbusiness, aus der Politik oder aus der Geschäftswelt. In Schweiz zum Beispiel, da hat der Roger Federer so ein Häkli gewesen. Sonst hätte ich jetzt noch gar niemand gefunden, der eins hat. Es müssen aber nicht unbedingt Leute sein, die jetzt im klassischen Sinn berühmt sind. Es kann einfach etwas sein, wo sehr viele Followers hat bei Facebook, also wo sehr viele Leute hat, die seine News quasi abonniert haben.
Also ich habe vorher auch schnell reingeschaut und außer Roger Federer also auch keine Schweizer oder Schweizerin gefunden, die schon so ein Höckli hat. Wenn ich jetzt trotzdem will sicher sein, dass es die richtige Person ist. Gibt es denn keinen anderen Weg?
Über Facebook selber gibt es keinen Weg, aber trotzdem ist es eigentlich einfach zu schauen, hat die Person eine offizielle Webseite, wenn du weißt, die steht hinter dieser Seite, kannst du dort einfach schauen, haben sie ihre Facebook-Seite verlinkt und dann bist du auch sicher, dass es die richtige ist.
Diet heisst auf Deutsch übersetzt Zweiergruppe. Diet ist aber auch ein Computerspiel und zwar ein ganz besonderes. Christina Lang und Jürg Tschirre.
Wer Drogen nimmt, sollte nicht Auto fahren, das ist glaube ich auch nicht klar. Und wer Drogen nimmt, sollte erst recht nicht mit Höchstgeschwindigkeit durch einen Tunnel rasen. Ein Tunnel, der dann auch gespickt ist, von zuhinterst bis vorne, mit Hindernissen. Das wäre ein Albtraum im richtigen Leben. Aber als Game ist es fast schon ein meditatives Erlebnis, sagt der SRF-Digitalredakteur Jürg Tschirren. Das Game, das er vorhin hat, heisst Diet. Und warum, dass man sich beim Diet-Gamen trotz Neongewitter und Temporausch manchmal vorkommt wie ein buddhistischer Mönch. Jürg, meinst du das wirklich ernst?
Diet spielen ist in den besten Momenten wirklich wie meditieren. Du hockst ganz ruhig vor dem Computer, schaust in den Bildschirm, als könntest du drin Kilometer weit sehen und vergisst einfach alles um dich herum. Nur so lassen sich hier die Highscores machen, wenn du das Hirn abschaltest und mit den Fingern einfach auf die Tasten drückst, ohne gross zu studieren. Und viele Tasten sind es gar nicht, die du hier musst drücken. Das X ist die wichtigste. Mit der schiesst du eine Art leise Greifarm ab, wo du Lichtpunkte einsammeln kannst. Es geht als Bärli, also immer zwei Lichtpunkte von der gleichen Farbe zusammen. Das gibt mehr Tempo und Tempo brauchst du bei vielen Levels, die du so schnell wie möglich durch musst. Du fliegst durch eine Art Tunnel, eine Röhre, wo du dich rund um die eigene Achse kannst drehen kannst. Dabei probierst du Hindernisse auszuweichen und die Lichtpunkte mit der Greifarm zu treffen. Und dazu eben Neonblitze, gelbe und blaue Farbschlierke und so eine Art Ambient-Elektromusik. Lichtpunkte mit der gleichen Farbe tönen auch gleich, wenn du sie mit dem Greifarm triffst. Das heisst, du kannst dich an den Tönen orientieren, ob du jetzt zwei gleiche Bereiche hast. Je mehr du im Spiel versinkst, umso mehr kommt es dir vor, als wäre der Greifarm eine Art Instrument, das du spielst. Aber du brauchst die Töne leider auch für etwas anderes. Als Spieler bist du richtig auf sie angewiesen, weil es die Grafik manchmal zu bunt treibt. Sich so sehr gefällt mit ihren elektrischen Regenbögen und Neonexplosionen, dass genau das Steuern fast unmöglich wird. Das ist am Anfang nicht schlimm, da geht es noch harmlos zu, aber mit jedem neuen Level kommen neue Aufgaben dazu und machen das Game schwieriger. Und dann wird es eklig. Ist das davor jetzt ein Hindernis, das ich ausweichen muss, oder ist es wieder so ein Lichtpunkt, den ich einsammeln will? Sieht irgendwie gleich. Okay, das war auch doch ein Hindernis. Settings kann frustrierend sein, weil als Spieler kommst du machtlos vor, wenn das Resultat am Schluss nicht von deinen Reflexen, sondern irgendwie vom Zufall abhängt. Gerade bei einem Spiel wie Diet, wo zu viel an immer besseren Zeiten dazugehört, wo du ein Level zuerst mal mit einem Sternchen schaffst, beim zweiten Mal schon mit zwei oder dann am dritten Stern ewig die Zähne ausbeissest. Andererseits ist der Kontrollverlust wegen der ganzen Neonblitze immerhin konsequent. Wenn ein Game schon wie Software geworden ist, LSD wirken will, dann sollte man nicht erwarten, dass man immer alles im Griff hat.
Vielleicht sollte man dann nachher auch ein bisschen warten, dass man nicht direkt nach dem Game in ein Auto einsteigt und durch die Tunnel durchfährt.
Also vom Wetter fangen wir jetzt schon gar nicht an, Guido. Wenn es um digital am Sonntag geht, unsere Leseliste, was hast du mitgebracht?
Eine hässige Katze. Die ist einfach so hässig, egal wie das Wetter ist. Grumpy Cat heisst die. Ist so ein Foto von einer Katze, die wahnsinnig muff in eine Kamera hineinschaut. Es gibt so verschiedene Varianten von dieser Katze. Und das ist so, die Fotos zirkulieren also seit letztem Herbst. Und es werden dann so Witz gemacht damit. Also die Katze sagt irgendwie, ich hatte sie mal lustig gehabt und schaut hässig. Und es war total schlimm gewesen. Also so die Art von Witz. Mhm. Die sind jetzt millionenfach gesehen worden, die Bilder. Auch schon mehrfach ausgezeichnet. Also so ein gutes, neues Internetphänomen vom letzten Jahr. Und jetzt hat die Grumpy Cat eigentlich so die höchste Stufe von der Berühmtheit bekommen, weil es jetzt einen Hollywood-Film soll geben, wo die Grumpy Cat die Hauptrolle spielt. Es soll so eine Familienkomödie geben, so ein bisschen wie Garfield. Also die Grumpy Cat redet dort dann auch, sie kommt eine Stimme über. Und man muss, glaube ich, sagen, das Internet ist überhaupt nicht begeistert von dieser Idee. Es ist jetzt, glaube ich, wie in dem Moment, wo Hollywood das, das übernimmt, das Internetphänomen, findet das Internet selber nicht mehr so lustig. Und also die ganze Story, eben, wer macht da einen Film draus und was ist alles hinter dieser Grumpy Cat, das findet ihr im Digital am Sonntag.
Ihr findet die Leseliste «Digital am Sonntag» auf srf.ch unter «Digital».
Digital Feedback. Fragen, Kritik und Tipps von euch.
Wir haben eine Zuschauerreaktion bekommen, weil jemand ein Problem hat mit unserem Podcast. Guido, um was geht es genau?
Der Florian Rimmel hat uns ein Mail geschickt und zwar hat er sich gewundert, wieso er unseren Podcast nicht mit einer höheren Geschwindigkeit abspielen kann. Er hat es offenbar präsent und das ist irgendwie nicht gegangen bei ihm. Und ich habe dann vermutet, dass es wahrscheinlich daran liegt, dass unser Podcast in AAC daherkommt, also dort, dass eben die Kapitelmarker drin sind, Bilder und Links und so. Und da ist er, findet er, ja genau, das stimme ich wahrscheinlich, das sage ich der Grund, und hat dann als Anschlussfrage sozusagen gefragt, ja, was wir dann könnten für einen Podcast-Client empfehlen. Unter Android ist er unterwegs, wo das dann kann. Du brauchst Android. Was hast du für eine Podcast-App?
Die App, die ich brauche, die heisst Beyond Pod. Aber die kann das auch nicht.
Ah,
ich
sehe, das ist übrigens auch die, die er braucht. Also, er braucht genau die. Die kann das nicht. Der Reto Wittmer bei uns in der Redaktion, der ist auch mit Android unterwegs. Den habe ich auch noch gefragt vorher. Und er macht es eigentlich auch ein bisschen mit einem Workaround. Er lässt sich die Podcasts mit iTunes ab und synkt sie dann einfach normal in Musikplayer rein von Android. Simon Walter hat uns auch noch auf die Facebook-Seite geschrieben, er brauche Pocket Casts und sei eigentlich sehr zufrieden mit dieser App, unter anderem zum Podcast zu hören, ob jetzt die AAC speziell kann, Kapitel und schneller und spulen und so, das weiss ich nicht. Also wir können dem Florian da nicht eine definitive Antwort geben, aber ihr da draussen hört ja wahrscheinlich mindestens einen Teil von euren Podcast auf Android-Geräten. Sagt uns doch, mit welcher App ihr das macht und dann geben wir es da dann weiter das nächste Mal.
Wenn auch ihr eine Frage habt oder Kritik oder Anregung, dann schreibt uns doch an digital@srf.ch oder über Facebook. SRF Digital heissen wir dort. Das war es vom Digital, ein Podcast vom Schweizer Radio und Fernsehen.
Ein Podcast von SRF. Mehr auf srf.ch unter digital.